Washington, 25. April 2026. Im Hilton Hotel läuft das White House Correspondents' Dinner. Politiker, Journalisten, Prominente. Dann wird es hektisch. Ein Mann soll mit einer Langwaffe durch einen Sicherheitsbereich laufen. Kurz darauf wird er festgenommen. Cole Thomas Allen, 31 Jahre alt, aus Kalifornien. Ein Secret Service-Beamter wird laut Behörden in seiner Schutzweste getroffen. Der Vorwurf des US-Justizministeriums, Allen soll versucht haben, Präsident Donald Trump zu ermorden. Es wäre der zweite Anschlag auf den US-Präsidenten, nachdem er den von Pennsylvania ja mit einem Streifschuss überlebt hat. Und dann taucht ein Dokument auf, ein Bekennerschreiben, ein Manifest, das Allen zugeschrieben wird. Darin finden sich Bibelstellen, Gewaltgedanken, Rechtfertigung. Trump nennt das Ganze anti-Christian, also antichristlich. Andere sagen, nein, Allen argumentiert ziemlich stringent mit christlicher Theologie. Also der Mann war eigentlich Christ und hat jetzt eben aus seinem Glauben heraus gehandelt. Christoph Heilig ist neutestamentlicher Theologe und er arbeitet diese gegensätzlichen Deutungen in einem Text heraus, den wir euch gerne verlinken. Oben drüber steht Lesezeit 52 Minuten, 89.000 Zeichen. Also wenn ihr euch diesen Long Read gerne mal vornehmen wollt, dann macht das gerne. Für alle anderen gibt es jetzt eine Podcast-Fassung davon, weil ich nämlich gedacht habe, das würde sich sehr gut eignen, mal darüber zu sprechen. Was war oder was ist das eigentlich für einer? Cole Allen. Ist er Christ? Ist er antichristlich oder ist er irgendwas mittendrin? Und ich freue mich, dass ich heute mit Christoph Heilig darüber sprechen kann. Hallo Christoph.
Hallo Nikolai, freut mich sehr.
Ja, Cole Allen, der ja da verhaftet wurde. Wir haben vielleicht das Bild gesehen, wo er so auf dem Boden liegt, mit dem Gesicht auf den Boden gepresst, ganz friedlich irgendwie. Was war denn das für einer? Ist das ein Verrückter gewesen, der jetzt ja nicht getötet wurde, der immer noch lebt, aber war das ein Verrückter, der da gehandelt hat?
Also zunächst muss ich natürlich dazu sagen, dass ich kein Psychologe bin und wenn ich einer wäre, nicht auf die Entfernung jetzt Diagnosen stellen würde. Aber was mich eben von Anfang an interessiert hat, ist, wie ist er einzuordnen von seinem religiösen Profil her? Denn da sind ja gleich alle drauf angesprungen. Donald Trump hat gleich gesagt, er ist antichristlich und hat es so betont, dass man schon gleich sich gefragt hat, was steckt da denn jetzt dahinter? Worauf bezieht sich das? Und später hat er dann auch in einem Fernsehsender gegenüber in einem großen Interview betont, dass Allen ursprünglich vielleicht mal Christ gewesen sei, aber dann sich entkehrt hätte und jetzt ein Feind des Christentums wäre, sozusagen. Und vor diesem Hintergrund wollte ich mir dann dieses Manifest, das dann aufgetaucht ist, das Allen wohl per E-Mail automatisiert verschickt hat an seinen Bekanntenkreis, genauer anschauen. Und da ist zunächst tatsächlich eben auffällig, dass da durchaus mit der Bibel argumentiert wird. Und zwar auf eine Art und Weise, dass Allen an zwei Stellen auf Bibelverse reagiert. Also er stellt sich so vor, was man ihm für Vorwürfe machen könnte, Objections, und dann kommt ein Rebuttal. Dann argumentiert er in wenigen Sätzen dagegen. Und das sind im Prinzip zwei Bibelstellen, die er dort zitiert. Und die erste Objection ist gleich eine, die mit einer Bibelstelle zu tun hat. Da geht es gleich um das die andere Wange hinhalten aus Matthäus 5, 39. Und er reagiert dann darauf auf eine Art und Weise, dass klar ist, nein, er denkt durchaus, dass dieses Gebot Jesu seine Berechtigung hat und autoritativ ist, für ihn auch gilt. Nur denkt er, dass es eben Gründe gibt, dass er als Christ trotzdem anders handeln sollte. Und das Gleiche, wir können später ja vielleicht auf die einzelnen Passagen noch näher eingehen, aber das Gleiche gilt dann in ähnlicher Art und Weise auch später für die Formulierung Render unto Caesar, also gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, was wir aus Markus 12 und den Parallelstellen bei Matthäus und Lukas kennen. Das ist anscheinend schon auch eine Überlegung oder ein Wort, das er als Bibelwort ernst nimmt und auf welches er dann eben sich zu reagieren genötigt fühlt, weil er sich als Christ von diesem biblischen Anspruch betroffen sieht. Und das war
also
meine
nur mal, um das zu verstehen, es ist quasi, er hat dann, er hat quasi es erörtert, ob es in Ordnung oder sogar geboten ist, den US-Präsidenten zu töten. Und hat dann quasi so eine Art theologische Abhandlung gemacht. Und Objections würde ja dann bedeuten, das würde dem entgegenstehen. Und dann hat er gesagt, ja, also das, die andere Wange hinhalten. Ich sag mal, ich erfahre hier als jemand, der Trump für einen schlechten Präsidenten halt handelt, hält, für den ist das eben Leid. Und da halte ich die andere Wange hin und dann folge ich Jesu Gebot. Und dann sagt er, nein, hier ist Gewalt geboten, weil es das eben auch gibt in Grenzfällen sozusagen.
Ja, also die eigentlich, er liefert in dem Sinn keine groß durchdachte oder für uns durchdacht scheinende Begründung für sein Handeln, warum muss Trump denn jetzt wirklich getötet werden. Was er eigentlich liefert in seinem Manifest, ist erst eine Entschuldigung gegen allen möglichen Unbeteiligten, die vielleicht jetzt zum Schaden kommen durch sein Handeln. Und dann im Anschluss an diese Entschuldigung liefert er einen Schlachtplan, obwohl er schon sagt, dass er das jetzt in einem nicht ganz technischen Sinn verwendet, da eben kein Militär, keine Militärperson ist. Da legt er da, wen er eigentlich alles gern töten würde. Das ist nämlich nicht nur Donald Trump, da ist zum Beispiel auch Pete Hegseth mit dabei. Und da erklärt er aber auch, dass die Beistehenden, die jetzt bei diesem Dinner dabei sind, durchaus als Kollateralschaden für ihn in Frage kommen, wobei er gegen die an für sich nichts hat und natürlich sie kein Ziel für ihn darstellen. Und im Anschluss an diese beiden Aspekte, an die Entschuldigung, und an diesen Schlachtplan kommen diese Einwände, die er anscheinend antizipiert und auf die er reagiert. Und ich finde es schon sehr interessant, dass dieser erste Haupteinwand eigentlich ein biblisches Zitat ist, das oft verwendet wird, um Pazifismus zu begründen. Er hätte da ja auch andere Bibelzitate nehmen können, wie zum Beispiel Römer 13, wonach man sich dem Staat unterordnen solle. Ja? Für mich zeigt die Tatsache, dass er genau diese Bibelstelle auswählt, dass er sich in einem christlichen Binnendiskurs befindet. Er verteidigt sich nicht gegen die, die auf die hohe Stellung des Staates verweisen, unter Bezugnahme auf Römer 13, sondern er befindet sich offensichtlich in einem Umfeld, das eher pazifistisch geprägt ist, wo er schon weiß, dass seine christlichen Geschwister ihm vorhalten werden, du, was du machst, widerspricht doch dem Liebesgebot, widerspricht doch dem Gebot Jesu auf Gewaltverzicht und Racheverzicht. Und deswegen ist das Ding in meinen Augen vermutlich die erste Objection, der er sich dann widmet. Und seine Antwort, die er jetzt darauf gibt, ist kurz gesagt einfach die, dass natürlich dieses Gebot gilt, das ist implizit vorausgesetzt, dass es aber nur gilt, wenn es darum geht, dass man selbst Gewalt ausgesetzt ist. Er argumentiert, dass wenn andere unterdrückt werden, es durchaus geboten ist, Einhalt zu gebieten, wenn man sich sonst eigentlich dieser Unterdrückung daran beteiligt. Und das ist jetzt keine ganz, soll ich das sagen, keine ganz abstruse Gedankenfigur in der christlichen Ethik, in der Theologiegeschichte.
Das Ziel von Cole Allen war doch, Trump zu töten, oder? Also er wollte ja eigentlich da reinrennen, er hat es ja auch fast geschafft. Also ist, glaube ich, in der Lobby ist er dann überwältigt worden, hat es dann eben wirklich auch durchgezogen. Wie würdest du ihn verorten? Weil nach dem, was, man kann ja so ein Dokument auch schreiben und das so irgendwie so durchdenken, was auch immer, ja. Also natürlich lehnen wir hier auch im Podcast solche Gewalt ab, ist ja klar. Aber man kann das ja auch durchdenken und dann zu dem einen oder anderen Schluss kommen, aber er hat es ja wirklich dann auch durchgezogen. Also meine erste Reaktion war, okay, das ist ein durchgeknallter Irrer, der radikalisiert ist. Das hat man ja öfter auch gehabt, dann, wo dann irgendwelche Bibelverse auf Waffen geschrieben werden und so, wo dann aber wirklich eine ziemlich eindeutige Psychose dahinter steckt. Wir haben gesagt, wir sind beide keine Psychologen. Du bist der Theologe, aber würdest du sagen, dass das, als du das gelesen hast, für dich erstmal relativ normal wirkte oder war das irgendwie auch wirre?
Ich würde sagen, was mich am meisten erschreckt hat, war, als ich dann über ein KI-Werkzeug und das Webarchiv, was uns zur Verfügung steht im Internet, auf die Blue Sky Posts von Allen zugegriffen habe. Und vieles von dem, was ich da rekonstruieren und mir dann anschauen konnte, war für mich tatsächlich erschreckend normal im Hinblick auf das, was ich aus durchaus moderaten christlichen Kreisen in meiner Timeline häufig sehe. Damit will ich sagen, dass, obwohl ich natürlich, wie gesagt, seinen psychischen Zustand nicht einschätzen kann, das, was er mit der Bibel macht, wenn er die Bibel auf gegenwärtige Geschehnisse anwendet, er offensichtlich einer Hermeneutik folgt, die ich als relativ ausgeklügelt und zurückhaltend einschätzen würde. Und das hat mich überrascht, weil es gab einen amerikanischen Journalisten, Kent Klippenstein, der relativ schnell gemerkt hat, dass das nicht stimmt, was Donald Trump da gesagt hat. Und dem dann aufgefallen ist, dass Allen in seinen Beiträgen auf Blue Sky durchaus auch zum Beispiel die Johannes-Offenbarung zitiert. Und Kent Klippenstein meinte dann, aha, der wird ja Donald Trump als das Biest aus Johannes-Offenbarung 14 dargestellt. Also hat sich der Attentäter anscheinend als eine Art apokalyptische Figur betrachtet, die vielleicht jetzt dieses Biest töten muss oder so. Und das war auch erst mein erster Gedanke, dass wir uns vielleicht in so eine Richtung bewegen, also so eine Art religiöse Radikalisierung, vielleicht mit psychotischem Untergrund. Aber das ist genau das, was ich nicht gefunden habe. Also auch bei diesem Bezug auf die Johannes-Offenbarung 14 geht es Allen nicht darum, auf irgendeine Art und Weise sicher dingfest zu machen, dass Donald Trump dieses Biest ist, sondern er erwägt vielmehr die Möglichkeit, so verstehe ich es, dass es diese Strukturparallelen zwischen der Johannes-Offenbarung unserer heutigen Zeit gibt, dass es hier typologische Parallelen gibt, die ihm auffallen. Und ihm geht es eigentlich in dieser Passage vielmehr darum, dass diejenigen, die jetzt Donald Trump als Mega-Anhänger unterstützen, aber eigentlich Christen sind, dass die eigentlich wie in der Johannes-Offenbarung diejenigen sind, die das Zeichen des Tieres freiwillig tragen. Und er sagt, eigentlich gibt es für die keine Entschuldigung, denn die kennen ja die Johannes-Offenbarung und die wissen, dass ein solches Verhalten, ein solches kulthaftes Verhalten sündhaft ist und zu Verdammnis führt. Also ich glaube, er will damit eigentlich nur sagen, diese ganzen Mega-Christen, die sind eigentlich verdammt und die wissen das. Und in keiner Weise sehe ich hier eine direkte Gewaltbereitschaft durchscheinen. Im Gegenteil, es gibt sogar Posts von ihm, wo er sich aufzuregen scheint über Leute, die die Endzeit herbeibringen wollen, wie Pete Hegseth zum Beispiel. Und er sagt, Leute, wisst ihr gar nicht, auf welcher Seite ihr steht, wenn ihr sowas tut? Das sind in der Johannes-Offenbarung eigentlich diejenigen, die nicht auf der Seite Gottes stehen. Das heißt, ich würde sogar behaupten, er hat eine Theologie, die anti-interventionistisch ist. Und vor diesem Hintergrund würde ich jetzt eigentlich nicht erwarten, dass das eine Person ist, die tatsächlich aus religiösen Motiven heraus ein Attentat begeht. So wie ich das sehe, aber da bewege ich mich jetzt auch ein bisschen aus meiner Kompetenzzone heraus, ist es bei Allen nicht so, dass er die Bibel auf eine bestimmte Weise liest und sich deswegen gezwungen fühlt, den Präsidenten zu töten, sondern ich denke, es ist mehr so, dass er bestimmte gegenwartspolitische Phänomene und Aktionen des Präsidenten auf eine bestimmte Art und Weise liest und interpretiert, nämlich als Taten, die eigentlich einem Hitler ebenbürtig sind. Und er auf dieser Grundlage dann handelt, auch weil
Hast du dafür Beispiele?
Ja,
hast du Beispiele dafür?
In seinem Manifest führt er diese Sache nur so schlaglichtartig an, aber wenn man da liest zwischen den Zeilen, also zum Beispiel wenn von School Kid Blown Up die Rede ist, also von einem in die Luft gejagten Schulkind, dann scheint das doch offensichtlich dieser Angriff auf die Schule im Iran zu sein. Oder er spricht von einem Fisherman executed without trial. Das scheint mir doch ziemlich eindeutig auf die US-Militärschläge auf angebliche Drogenboote vor Venezuela Bezug zu nehmen. Und er bringt immer wieder solche Stichworte, die diese gegenwärtigen Konfliktsituationen anklingen lassen, also Gaza zum Beispiel oder die Ukraine auch. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil das am ehesten in den Bereich von Verschwörungstheorien geht. Teenage girl abused by the many criminals in this administration. Also da ist schon so diese Epstein-Files spielen schon auch mit rein. Aber es scheint so, dass er diese Taten von Donald Trump auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, ihn dementsprechend als einen Faschisten, und dass er gleichzeitig, und ich würde denken, unabhängig von seiner Bibelhermeneutik, die Vorstellung hat, dass Gewalt im politischen Diskurs eine Option darstellt. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist zum Beispiel, ist, dass er auf die Boston Tea Party verweist und sagt, ja, Leute, denkt ihr, das war gewaltfrei? Das ist doch ein wichtiges politisches Ereignis, das wichtig war für uns als eine Republik.
Und, musst du kurz erklären, Boston Tea Party?
Die Boston Tea Party war letztlich wegweisend für die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. von Großbritannien und Boston Tea Party deswegen, weil damals der Tee von den Schiffen im Hafen von Boston ins Meer gekippt wurde. Das heißt, es war eine Aktion, die durchaus gewalttätigen Widerstand widerspiegelte. Und ich glaube, dass es hier Vorannahmen gibt auf Seiten Allens, die wir noch nicht ganz durchschauen, die auch ich aufgrund meiner jetzt nicht gerade ausgeprägten politikwissenschaftlichen Kenntnisse auch jetzt gar nicht so zu analysieren vermag. Aber mir scheint, dass es hier Dinge, Baustellen gibt sozusagen, die neben der Bibelhermeneutik stehen und über die Bibelhermeneutik hinausgehen. Trotzdem finde ich es eben wirklich auch wichtig zu betonen, dass hier anscheinend jemand gehandelt hat, nicht vielleicht wegen religiösen Motiven, aber zumindest mit religiösen Motiven, die eigentlich im Mainstream des Protestantismus stehen. Also er ist nach allem, was ich sehen kann, wirklich kein durchgedrehter Apokalyptiker. Ja? Ist auch übrigens ganz selten in der Kirchengeschichte, dass die Apokalyptiker selbst dann zu den Waffen greifen. Im Normalfall überlassen die ja Gott das reichende Handeln. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das anders war. Und für mich ist Allen sehr deutlich, zumindest von allem, was ich bisher gesehen habe, keine solche Ausnahme. Und das gibt zu denken, weil das würde eben bedeuten, wir hätten jetzt ein Attentat auf den US-Präsidenten eigentlich aus der Mitte der Bevölkerung. Wie gesagt, vielleicht mit speziellen Ansichten zum politischen Diskurs und zur Rolle von Gewalt, vielleicht mit Psychosen, wer weiß, aber auf jeden Fall jemand, der sich als Christ versteht und eine christliche Ethik und eine christliche Hermeneutik vertritt, die wirklich im Mainstream des Protestantismus liegt.
Würdest du seine Hermeneutik, also die Art, wie er die Bibel versteht und Bibel liest, würdest du die als evangelikal bezeichnen? Denn seine Feinde sozusagen, die jetzt dann zur MAGA-Bewegung gehören und dann eben mit der Bibel in der Hand auch sagen, diese amerikanische Politik und keine andere und so, und wer gegen uns ist, der ist gegen Gott und sowas. Also christliche Nationalisten, die werden ja gemeinhin eigentlich auch zu den Evangelikalen, dann insbesondere auch so vom Milieu her zu den weißen Evangelikalen gerechnet. Würdest du sagen, im Grunde ist das kompatibel mit einer evangelikalen Hermeneutik? Denn ich sag mal, so diese apokalyptischen Deutungen, also auch die jetzt Bezug auf die Offenbarung und damit dann aktuelle Ereignisse zu deuten, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Kennzeichen jetzt für eine liberale protestantische Auslegung.
Ja, also ich glaube, wir müssen hier ganz deutlich differenzieren zwischen unterschiedlichen Hermeneutiken und Kulturen in Europa, speziell in Deutschland und in den USA. Also in meinem universitären Kontext ist es natürlich üblich, also ich sage natürlich, weil ich in diesem Kontext arbeite, die Johannes-Offenbarung vor allem als ein historisches Dokument des ersten oder zweiten Jahrhunderts zu betrachten, in dem die frühen Christen, in dem der Autor, der Seher, der durchaus etwas gesehen haben mag, das soll nicht ausgeschlossen sein, vor allem diesen spezifischen Gemeinden versucht zu helfen in einer Unterdrückungssituation, indem er diese Botschaft an sie schreibt. Aber wenn ich jetzt sage, er befindet sich im Mainstream, dann setze ich voraus, dass ich als Wissenschaftler mich nicht im Mainstream befinde, wenn ich eine solche Auslegung betreibe, weil global gesehen und auch innerhalb des Protestantismus, denke ich, durchaus andere Herangehensweisen an biblische Texte praktiziert werden. Da wird eben viel mehr davon ausgegangen, dass dieser Text eine prophetische Wesenszüge hat und durchaus auch für die Gegenwart Dinge aussagen kann und für die Zukunft. Was ich jetzt hier auch gar nicht bestreiten möchte, ich möchte nur betonen, das ist eine ganz natürliche Interpretationsfigur und war es durch die Kirchengeschichte hindurch, dass man gesagt hat, oh, wir haben jetzt diese ganzen Kriege, das klingt doch nach der Johannes-Offenbarung. Ich finde eigentlich, dass er moderater ist in seiner Hermeneutik als die meisten Evangelikalen. Also er grenzt sich ziemlich eindeutig von dispensationalistischen Ansätzen ab, die jetzt ganz klare Zuordnungen von bestimmten Epochen vornehmen wollen. Das will er ganz offensichtlich nicht. Wenn er Zuordnungen vornimmt, zum Beispiel das erste Tier, das ist Donald Trump, das zweite, das ist Elon Musk, dann macht er das immer mit einer gewissen Selbstironie. Also er sagt dann mehr so wie, ja, kind of checks all the boxes. Er sagt nicht, er ist es, er sagt nur, oder es drängt sich, es passt alles, es drängt sich mir auf. Und Das ist jetzt auch nicht viel anders, wie wenn Peter Thiel beispielsweise dann vom Antichristen spricht und sagt, ja, das könnte auch Donald Trump sein. Ja, hat er auch gesagt. Das passt auch gut. Die USA passen auch gut. Also diese
Peter Thiel ist ja geradezu besessen von diesem Thema Antichrist und Offenbarung und so. Selber ist er ist immer so ein bisschen geheimnisvoll, in welche Richtung er tendiert, aber das ist ja so ein sehr tragendes Motiv. Wir haben auch neulich zum Thema mit Trump in die Endzeit auch noch was veröffentlicht, weil sich da immer mehr Leute auch mit beschäftigen. Und das Interessante ist dann eben, dass für die einen ist Trump der Erlöser und der Retter, also das Gegenteil von dem Bösen quasi. Und für die anderen ist es genau das, nämlich der Antichrist, der so tut, als ob er Jesus sei und so. Also als ob er Gott sei und die Menschen aber durcheinander bringt und so. Und zu Verwerfungen führt und den Menschen Versprechungen macht und so. Ich will nur noch mal kurz zitieren, was er gesagt hat, was Trump gesagt hat über Cole Allen. Und zwar:
Well, they have some pretty good information. He had a lot of hatred in his heart for quite a while. And it was a religious thing. It was strongly anti-Christian.
Er hat, also auf Deutsch ungefähr übersetzt, er hatte schon seit ziemlich langer Zeit viel Hass in seinem Herzen und er, ich weiß nicht, es war eine religiöse Sache, es war sehr stark antichristlich. So, und jetzt sagen die einen, er war antichristlich und Trump hat ja den Ton dann gesetzt. Die anderen sagen, nee, er hat es eigentlich theologisch ja auch begründet. Und wenn wir jetzt einmal mal eine andere Epoche gucken und dann auch natürlich Bonhoeffer uns anschauen, der Tyrannenmord und wann ist das gerechtfertigt, dass man eben als Christ einen Widerstand leistet gegen einen Tyrannen und ihn dann sogar eben umbringt. Das war ja für Bonhoeffer auch ein Thema und das wird ja immer wieder herangezogen. Da müssten wir eigentlich mal drüber sprechen, weil du hast eben gesagt, er hat jetzt nicht, also Cole Allen hat jetzt nicht gesagt, es ist quasi ethisch geboten, dass ich das jetzt tue, sondern er sah sich eher so als Figur in einem apokalyptischen Szenario irgendwie. Aber wie würdest du ihn da einschätzen? Wird er quasi dann sagen, nee, es ist jetzt meine Aufgabe, den Präsidenten zu ermorden, auch wenn, um größeres Leid zu verhindern? Ist das Ding? Weil im Grunde müsste man ja dann darüber reden, denn das, was, also, oder anders gesagt, das, was Bonhoeffer gesagt hat, ist ja eine bekannte, legitime christliche Position. Also man kann die so vertreten. Die Frage ist dann einfach nur, mit wem hat man es dann zu tun? Also wen erklärt man dann zum Tyrannen, der ermordet werden soll, damit größeres Leid verhindert werden kann? Ist das Trump? Ist Trump Hitler?
Ja, also ich vielleicht zu dieser Sache des Antichristlichen. Was Trump wahrscheinlich meint oder was er versucht zu framen, ist, dass natürlich bei Allen ein Hass auf Republikaner vorliegt. Also das ist ganz eindeutig in diesen Posts. Auch ein Hass übrigens auf Demokraten, die es mit Trump nicht aufnehmen. Insofern Trump sich jetzt als Inbegriff des Christlichen sieht und er hat sich ja auch als Jesus-Roter Kreuz-Mitarbeiter an Ostern in diesem viel zitierten Bild dargestellt. Insofern Trump sich als dieser Inbegriff des Christlichen darstellen möchte, ist natürlich dieser Hass auf das Republikanische, auf das mega white national Christentum, ist es natürlich antichristlich. Trotzdem ist es eben wichtig, glaube ich, festzuhalten, dass aus Allens Sicht, seiner Binnensicht heraus, er Christ ist und die anderen es nicht sind. Er sagt ja, das sind, wenn sie denn actual Christians wären, ja. Also er macht im Prinzip den gleichen Move, den Trump macht, indem er seine eigene Position mit dem eigentlich Christlichen gleichsetzt. Und das ist natürlich immer eine ganz schwierige Argumentationsfigur. Und da müssten wir uns jetzt dann dazwischen stellen und sagen, wer ist jetzt der wahre Christ? Und da wissen wir, dass das nicht ganz einfach ist, was nicht heißt, dass es diese normative Differenzierung aus Gottes Perspektive nicht gibt. Aber wenn wir jetzt so drüber sprechen, ist es quasi ein christlicher Attentäter oder nicht? Oder ist er antichristlich? Dann denke ich, ist diese Binnensicht auf jeden Fall erstmal wahrzunehmen. Und wir müssen sagen, nein, er selbst hat sich als Christ verstanden. Zum Bonhoeffer-Vergleich, ja, mir fällt eben auf, dass er anders als zum Beispiel Bonhoeffer keine große theologische Erklärung liefert und auch keine Problematisierung. Also für ihn ist anscheinend das Handeln von Trump so schlimm, dass er gar keine andere Möglichkeit sieht, als jetzt so zu handeln. Er diskutiert auch gar keine anderen Möglichkeiten, also beispielsweise Proteste zu organisieren oder irgendwie sowas. Er scheint vielmehr vollkommen desillusioniert von den Demokraten und hat dieses Gefühl, die bewegen eh nichts mehr. Die sind quasi beinahe auf derselben Seite wie Trump und er hat keine andere Wahl. Und bei Bonhoeffer läuft es dann im Prinzip darauf hinaus, dass er sagt, ja, der Tyrannenmord kann in manchen Situationen notwendig sein, aber es heißt nicht, dass er ethisch legitim ist. Ja, es ist trotzdem sündhaftes Handeln, aber es kann sein, dass ich als Christ aus Nächstenliebe sündhaft handeln muss. Und das ist dann aber nie eine einfache Entscheidung und diese Entscheidung kann auch gar nicht legitimiert werden. Also ich kann die gar nicht rechtfertigen. In dem Moment, in dem ich sie rechtfertige, behaupte ich, dass ich nicht mehr sündige. Und das ist auf jeden Fall bei Allen ganz anders. Also davon sehen wir nichts und da könnte man jetzt eben sagen, das ist theologisch unterreflektiert, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich eben auch nicht jeder Durchschnittschrist ein Bonhoeffer. Ja, ich auch nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, was wir festhalten sollten, ist, dass seine grundsätzliche ethische Position eine Mainstream Protestant Christian Position ist, mit der er über diese Frage nachdenkt. Und dann kommen wir genau an den Punkt, den du ansprichst. Dann ist nämlich die eigentliche Frage nicht, ist der Tyrannenmord unter bestimmten in bestimmten Situationen zulässig, ja, oder kann er nicht sogar notwendig werden in bestimmten Situationen, sondern ist die Frage letztlich einfach nur, handelt es sich bei Trump um einen solchen? Und da haben natürlich jetzt dann auch die Republikaner im Anschluss an dieses Attentat gleich die Demokraten dafür verantwortlich gemacht, den Diskurs vergiftet zu haben, indem sie ganz zweifellos Trump ja oft auch als Faschisten bezeichnet haben oder mit Hitler verglichen haben. Übrigens ja auch J.D. Vance selbst hat das ja mal als Vergleich zumindest mal erwogen.
Ja, er hat gesagt über Trump, also seinen späteren Chef, hat er gesagt, he is America's Hitler oder he could become America's Hitler oder sowas.
Genau. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir das Ganze jetzt reduzieren auf eine Frage von Sprachpolitik und was ist denn jetzt eigentlich nett und nicht nett und wie sollte man miteinander sprechen und so. Es ist viel von dem Poisoning of the Discourse die Rede, ja, dem Vergiften des Diskurses. Und ich meine, das sehen wir auf beiden Seiten, dass da extreme Metaphern verwendet werden, ganz krasse Terminologien und auch ja Forderungen. Also wir wissen immer noch, haben sicher noch im Ohr, wie Donald Trump über Hillary Clinton gesprochen hat, lock her up und all diese Dinge. Aber ich denke, wir
müssen... Crooked Hillary, ja.
Ja, Crooked Hillary, klar. Wir sind, glaube ich, jetzt wirklich einfach an dem Punkt angelangt, wo wir sehen müssen, dass es hier um mehr geht als nur so Sprachregelung, sondern in dem Moment, wo wir über Trump als eine Art Hitler sprechen, geben wir eigentlich dem Mainstream des protestantischen Christentums die Legitimation zum Tyrannenmord. Und deswegen ist es etwas, was in meinen Augen nur mit viel Abwägung erfolgen sollte, beziehungsweise wenn jemand tatsächlich denkt, dass Trump wie Hitler ist, ja, und gerade als er angekündigt hat, er könnte vielleicht über Nacht die Zivilisation im Iran auslöschen, ja, per Atombomben, da habe ich das tatsächlich im amerikanischen Bereich von vielen, auch Konservativen, gehört, dass sie gesagt haben, nein, das wäre jetzt eine derartige Gräueltat, die muss verhindert werden um jeden Preis. Das wäre ein Verbrechen gegen die Menschheit in einer in diesem Jahrhundert nicht dagewesenen Größenordnung. Und was ich glaube einfach wichtig finde in diesem Moment für die USA und was man den USA nur wünschen kann, ist, dass diejenigen, die in der Opposition sind, sich wirklich klar darüber werden, ob sie tatsächlich dem, was Trump tut, ob sie dem wirklich entgegenstehen. Oder ob sie es nicht eigentlich in ihrem Herzen mittragen, weil sie so einen Krieg im Iran tatsächlich ganz gut finden. Oder ob sie es vielleicht eigentlich dulden aus zynischen Gründen, weil sie das ganz gut finden, wenn Trump politisch unpopuläre Dinge tut und das ihm dann in den Umfragen schadet. Oder ob sie wirklich, wirklich Opposition leisten wollen. Und wenn sie das wirklich wollen, dann müssen sie das auch tun. Und dann müssen sie der Bevölkerung zeigen, dass es im Rahmen der noch immer ja zumindest im Augenschein nach funktionierenden Demokratie in den USA möglich ist, gewaltfrei Einfluss zu nehmen. Das sehe ich tatsächlich im Moment sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig Widerstand beispielsweise beim Irankrieg. oft nur der Form nach eingelegt. Und ja, diejenigen, die denken, dass Trump tatsächlich Hitler ist, die müssen natürlich dann eigentlich auch dazu stehen. Und ich glaube, da wird sich viel herauskristallisieren.
Ich würde da auch gerne mal drauf eingehen, weil das ist nämlich ein wichtiges, also wir haben ja diese Diskussion immer wieder, wenn es, dann fallen so Schlagworte wie die Verrohung der Sprache, man verschiebt die Grenzen des Sagbaren, Sprache formt Wirklichkeit und ja, aus Worten werden Taten und so. Und ich denke da immer so im ersten Moment, ja, das ist jetzt aber auch, das kann dann eben auch dazu dienen, so einen Maulkorb einem zu verpassen, dass man eben dann die Korridore oder die Leitplanken für das, was man sagen darf, dann eben auch versucht, damit zu legitimieren und immer enger zu machen. Auf der anderen Seite eine völlig enthemmte Sprache und wirklich immer die Vergleiche mit dem krassesten Superlativ, die hat ja zwei Dinge zur Folge. Einerseits die eigentlichen Verbrechen, das eigentlich Böse verharmlost wird. Und das andere, dass die dass das, worum es geht, überhöht wird im Zweifelsfalle, weil man eben das auch als Ersatz für inhaltliche Argumente hat. Also womit hätte man Hitler damals vergleichen müssen? Es gab ja keinen Hitler vorher. So, oder hätte es quasi nicht genügt, um einfach die Boshaftigkeit dieses Menschen zu sehen und seine Ziele. Und gerade bei Trump muss ich auch sagen, auch als Medienbeobachter, ich habe auch neulich noch was zu Algorithmen, Social Media und KI und so weiter mir nochmal angeschaut und auch einen Artikel dazu geschrieben. Also im Kontext von Trump ist der nicht nur von Magerseite, sondern auch von der anderen Seite wirklich die Sprache, muss man echt sagen, enthemmt. Also dass er ein Faschist ist, ist vollkommen klar seinen Feinden. Es gibt auch die Meinung ist, oder was als Fakten dann dargestellt wird, dass es Konzentrationslager sogar gibt auf amerikanischem Boden. Damit sind dann diese Detention Center gemeint und so. Die werden dann verglichen mit Vernichtungslagern im Deutschen Reich, bei den Nazis. Und in so einer Atmosphäre, dass dann da wirklich aus Sprache oder aus Taten Worten werden und das dann auch Sprache Wirklichkeit formt. Ich denke dann auch noch an den Genozidvorwurf und Kindermörder Richtung Israel und so. Wenn man das immer wieder wiederholt, dann verwundert es ja eigentlich auch nicht, dass dann unter vielen Millionen Menschen, die dann eben nicht zur Waffe greifen, weil einer dann vielleicht doch sagt, ja, also das ist jetzt was jetzt das legitimieren würde. Und daher, ich würde auch sagen, man darf jetzt nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen wir einfach auf unsere Sprache achten oder noch weitergehend, ihr Demokraten oder ihr Republikaner, ihr seid daran schuld, dass jetzt das geschehen ist. Stichwort Charlie Kirk ja auch, da hatten wir auch diesen Fall. Aber auf der anderen Seite muss man schon eben aufpassen, ob das wirklich angemessen ist. Auch wenn ich nicht nur selber als Sender unterwegs bin, sondern auch, wenn mir bei Social Media solche Clips dann auftauchen, dass ich die auch mal prüfe, anstatt einfach nur merke, ich will mich jetzt in meiner Meinung bestärkt sehen und jetzt findet jemand noch heftigere Worte dafür und es wird dann noch mehr zu meiner eigenen Wirklichkeit. Weil das bringt uns ja nicht zusammen, das bringt uns ja auseinander.
Ja.
Das war jetzt mehr ein Kommentar als eine Frage.
Ja, nee, ich stimme dir dazu. Ich glaube, dass die Gegner von Trump bisher sich ein bisschen darauf verlassen haben, dass man ja an der Kluft zwischen ihren Worten und ihren Taten sieht, dass es nur Rhetorik ist oder dass es eben, dass da tatsächlich eine Kluft besteht, dass sie die Rhetorik offensichtlich nicht so meinen, weil sie ja nicht so handeln. Und ich glaube, was sie nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass es Menschen gibt, die da ein großes Unrechtsbewusstsein tatsächlich vielleicht auch haben. Das würde ich da tatsächlich durchaus als einen Aspekt sehen, die das anders auslegen und die dann sagen, ja, wenn ihr erkennt, dass er wie Hitler ist und ihr handelt nicht, dann seid ihr halt auch einfach die Bösen. Ja? Und für Alan war es anscheinend so, also er vergleicht dann beispielsweise auch die USA mit Russland und Putin und sagt im Prinzip, ja, wir befinden uns doch in der gleichen Situation und ihr hättet doch jetzt auch nichts dagegen, wenn man Putin aus dem Weg schafft. Ja? Und Ich glaube, es ist nicht nur dieses Framing einzelner Situationen, mit dem man da sehr aufpassen muss, sondern es ist wirklich dass man darauf achten muss, dass Sprache und Handeln kohärent sind. Und nur wenn das der Fall ist, dann sehen Leute eigentlich, wie Welt um sie drumherum tatsächlich gebaut ist und welchen Spielraum sie haben. Und ansonsten bewegt man sich auf ganz, ganz dünnem Eis und kreiert einen Raum, in dem ein moderater protestantischer Christ mit vielleicht anderen verstärkenden Faktoren sich plötzlich gezwungen fühlt, den US-Präsidenten zu erschießen.
Christoph, du musst auch gleich weiter, deswegen will ich dich nicht lange mehr aufhalten. Noch eine Frage zum Ende. Und zwar, was mir auch nochmal aufgefallen ist, ist, dass, also ich kann mich an, glaube ich, keinen solchen Anschlagsversuch oder Anschlag erinnern, der irgendwie religiös motiviert war, wo man am Ende nicht sagen konnte, so, ja, der hat jetzt ja eigentlich nur die Bibel missbraucht oder das war eine völlig wirre Theologie, widersprüchlich argumentiert und selektiv und so. Auf mich wirkt das so, als ob es erstmals vielleicht sogar, zumindest soweit mein Horizont reicht, so war, dass man eigentlich mit einer konsistenten Theologie einen politischen Zusammenhang falsch gedeutet hat, aufgrund der Situation, also wie man die Öffentlichkeit und das Wirken auch von Donald Trump wahrnimmt, die dann dazu geführt hat. Meine Frage wäre noch, wie kann man sich davor schützen aus deiner Sicht, dass man eben nicht diese falschen diese falschen Schlüsse zieht? Denn es, also normalerweise, wenn man diese Themen hat, ist es meistens leicht zu sagen, haha, es lag ja gar nicht an der Bibel, es lag ja nicht daran, dass es irgendwie dann eine Theologie jetzt auch noch in Mitleidenschaft gezogen wurde oder so, sondern hier wurde eigentlich eine, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, gesunde Theologie verwendet, um etwas zu legitimieren. Wie würdest du das kommentieren? Wie würdest du das sehen? Was kann einem helfen?
Eine ganz schwierige Frage. Von dem, was ich jetzt gesehen habe, denke ich durchaus, dass ein wichtiger Faktor ist, ob man sich in einer bestimmten Medienbubble einnistet oder nicht. Denn wenn man eben über bestimmte politische Situationen immer nur das eine Framing mitbekommt und das entsprechend radikal ist, dann ist es ganz natürlich, dass man das annimmt. Auf der anderen Seite und daran anknüpfend ist, glaube ich, Kommunikation einfach unglaublich wichtig. Mit Menschen, die diese Dinge vielleicht anders sehen. Und mit Kommunikation meine ich schon, dass die ergebnisoffen geschehen soll. Also wenn mir jetzt jemand sagt, nein, ich denke, Donald Trump ist mit Hitler vergleichbar, dann muss ich durchaus ja gewillt sein, mir anzuhören, warum, und mir vielleicht vorrechnen lassen, wie viele Leute gestorben sind im Iran und in Gaza und wie viele Leute er hätte retten können in der Ukraine und so weiter, und muss mich dazu verhalten. Also es muss dann schon mit einer gewissen Ergebnisoffenheit geschehen. Und das sehe ich heute tatsächlich relativ selten. Ich sehe eher die Schlagwörter oder sehe, dass man dann sagt, nein, die dürfen wir jetzt auf keinen Fall anwenden. Also Stichwort Genozid zum Beispiel. Und ich sehe tatsächlich, aber jetzt komme ich eher wieder ins Monieren, ich sehe eben wenig Werkzeuge, wie wir dann umgehen können mit dieser Unzufriedenheit. Da sehe ich auch tatsächlich relativ wenig, was ich als Individuum machen kann. Da sehe ich tatsächlich dann die Berufspolitikerinnen und Politiker in der Pflicht, Leuten Wege aufzuzeigen, wie sie gewisse Unzufriedenheiten, Sorgen oder auch ein Bestürzen vielleicht nicht nur zum Ausdruck bringen können, sondern dass es auch gehört wird. Weil nur dann funktioniert Demokratie und nur dann, glaube ich, können wir einen Diskurs haben, der dann im Endeffekt, wenn wir wirklich mal einem echten Hitler gegenüberstehen, vielleicht auch dazu führt, dass wir uns sicher sein können, dass wir jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und dann können wir vielleicht auch eine andere Art von Manifest schreiben, die nicht einfach nur mit diesen Schlagworten und Referenzen und mit diesem Subtext auskommt, sondern wo wir wirklich das klar belegen können, vor der Welt, aber auch vor uns, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der ein solches radikales Vorgehen tatsächlich uns notwendig erschien. Und schon aus diesem Eigeninteresse heraus, glaube ich, wäre es wichtig, diesen Dialog in Ergebnisoffenheit mit anderen zu führen.
Danke, Christoph, für deine Zeit und deine Einblicke. Wie gesagt, ich verlinke das in den Shownotes, was du darüber geschrieben hast. Da kann man sich das nochmal als Deep Dive anschauen, was deine Gedanken und deine Analysen dazu waren. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Nikolai.